Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb in unserem deutschlandweiten Programm und in München auf der UKW-Frequenz 92,4. Wir sprechen heute über deutsche Spuren in Argentinien. Unser Gast dazu ist Dr. Bernd Wulfen, der einige Jahre als Diplomat in Buenos Aires gearbeitet hat. Argentinien lässt sich nicht fassen, schreibt unser heutiger Gesprächspartner in seinem vor 2 Jahren erschienenen Buch über die Beziehungen zwischen Deutschland und dem südamerikanischen Land. Argentinien ist wirtschaftlich gesehen kein Entwicklungsland, aber auch kein Industrieland westlicher Prägung. Argentinien ist reich an natürlichen Ressourcen, allerdings profitieren nur wenige von diesem Reichtum. Die Schere zum armen Teil der Bevölkerung klafft weit auseinander. Die argentinische Kultur verdankt sich den Einflüssen vieler verschiedener Einwanderergruppen, unter anderem aus Deutschland. Argentinien lässt sich also nicht fassen, aber die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien, die wollen wir heute ein wenig zu fassen versuchen, zusammen mit Dr. Bernd Wulfen, der sich in seinem Buch intensiv mit der Geschichte dieser politischen und kulturellen Beziehungen beschäftigt hat. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Dr. Wulfen. Schön, dass Sie unser Gast in dieser Sendung sind.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich auch, dass ich wieder in dem schönen Studio in Balderschwang im Oberallgäu sein darf, in dem ich ja schon vor einigen Jahren mal tätig war. Damals haben wir über Kuba gesprochen. Also Lateinamerika lässt mich, wie Sie sehen, nicht los.
Herr Dr. Wulfen, wie grüßt man sich denn in Argentinien?
Ja, da gibt es verschiedene Formen. Also formell würde ich jetzt sagen Buenos Dias. Man kann aber auch sagen Hola mittlerweile, also das Hallo, das wir bei uns immer wieder finden, das ist Hola. Dann gibt man sich einen Abrazo, wenn man sich begrüßt, und das drückt eben auch die freundschaftliche Verbundenheit aus.
Also Buenos Dias nach Balderschwang. Ich stelle Sie kurz vor, Dr. Wulfen. Sie waren bereits Referent in Sendungen, wie Sie bereits gesagt haben. Sie sind Jahrgang 1940. Aufgewachsen sind Sie im Sudetenland und in Thüringen. 1948 ist Ihre Familie dann aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik geflohen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften, der Politologie und der Romanistik haben Sie als Anwalt gearbeitet ab 1968. Ein Jahr später begannen Sie eine Tätigkeit im höheren Auswärtigen Dienst, bevor Sie dann 1973 für 3 Jahre als Konsul und Kulturattaché tätig waren an der deutschen Botschaft in Buenos Aires. Es folgten Tätigkeiten jeweils als Angehöriger der deutschen Botschaft in Mexiko, Jakarta und Peking. Später waren weitere Stationen Kuwait und Bahrain. Von 1993 bis 1999 waren Sie, Dr. Wulfen, im Auswärtigen Amt tätig, und von 2001 bis 2005 waren Sie dann deutscher Botschafter in Kuba. Um diese Zeit ging es ja bereits bei einer Sendung hier bei Radio Horeb. Bei all diesen Stationen in der ganzen Welt ist Ihre zweite Heimat Argentinien geworden, geblieben bis heute. Dort haben Sie Anfang der 70er Jahre Ihre heutige Frau kennengelernt. Seit mehreren Jahren leben Sie einen Teil des Jahres neben Berlin auch in Tucumán in Argentinien. Ja, Herr Dr. Wulfen, was schätzen Sie denn bis heute so an Argentinien, dass es Sie immer wieder dorthin zieht?
Die Menschen in Argentinien sind außerordentlich aufgeschlossen, sie sind freundlich, sie sind sehr lebhaft. Und das sind Eigenschaften, die mir sehr entgegenkommen. Diese Freundlichkeit, die Herzlichkeit, die menschliche Wärme, die Überwindung, die schnelle Überwindung der Distanz, die ja bei uns in Mitteleuropa oft nicht so einfach ist. Das sind durchaus Attraktionen, das macht das Land liebenswert, und ich fahre also immer sehr gern dorthin. Ich fühle mich nie im Ausland in Argentinien, sondern eher zu Hause.
Ja, was das Land noch liebenswert macht, das wollen wir heute ein wenig hören von Ihnen. Wie würden Sie uns denn Argentinien vorstellen, all denen, die das Land noch nicht bereist haben? Vielleicht erstmal, wie groß ist denn Argentinien? Wie kann man sich denn die Größe dieses zweitgrößten Landes in Lateinamerika vorstellen?
Es ist ein Riesenland, das von Nord nach Süd etwa 5000 Kilometer misst. Es hat eine Fläche, die mehr als 8-mal der Fläche Deutschlands entspricht. Es hat fast alle Klimazonen von den Subtropen bis zum ewigen Eis in der Antarktis. Argentinien beansprucht ja auch einen Teil der Antarktis. Also es ist ein Land auch mit ganz unterschiedlichen Landschaften. Sie haben im Westen die Anden mit dem höchsten Berg Amerikas, dem Aconcagua, der knapp 7000 Meter hoch ist. Und im Osten eben die riesige, weite Pampa, das Flachland, fruchtbar am Paraná gelegen, das viele Länder mittlerweile mit seinen Nahrungsmitteln versorgt.
Und wie groß ist die Bevölkerung Argentiniens?
Ja, es ist etwa die Hälfte unserer Bevölkerung, es sind knapp über 40 Millionen Menschen mittlerweile.
Also da kann man sich vorstellen, dass die Bevölkerungsdichte, sehr dünn ist.
Ist sehr dünn, vor allen Dingen eben im Süden, in Patagonien. Es ist ein menschenleeres, weites Land. Während um Buenos Aires herum und entlang des sogenannten Litoral, also des Paraná, die Bevölkerungsdichte doch sehr hoch ist zum Teil, weil eben traditionsmäßig dort die meisten Menschen sich niedergelassen haben.
Welche Religionszugehörigkeit haben denn die Menschen in Argentinien?
Die Argentinier sind ganz überwiegend Katholiken, ich denke über 90%. Es gibt auch ein paar Protestanten, darunter auch eben alte Protestanten aus der deutschen Gemeinschaft, die bereits 1840 ihre erste Gemeinde gegründet haben und dort auch den Deutschunterricht gepflegt haben. Also es ist eine sehr aktive, kleine evangelische Gemeinde in Buenos Aires.
Ja, und was sind die größten wirtschaftlichen Ressourcen in Argentinien heute?
Argentinien ist ein sehr rohstoffreiches Land. Wenn Sie mal auf die Handelsstatistik sehen, dann finden Sie, dass der Hauptexport, das Hauptexportprodukt nach Deutschland Kupfererz ist. Also Argentinien ist sehr reich an Erzen, Kupfer, Blei, aber auch Silber, Uran. Es fördert auch Erdgas und Erdöl, wobei die Förderung in den letzten Jahren etwas stagniert. Aber auch da werden sich Änderungen ergeben. Und dann ist es eben auch sehr reich an Wasserressourcen. Das ist eben hängt zusammen mit dem sogenannten Aquifero Guaraní. Das ist also eine riesige unterirdische Wasseransammlung entlang des Paraná, die eben auch zur Fruchtbarkeit Argentiniens beiträgt.
Und daneben spielt die Landwirtschaft, glaube ich, eine große Rolle für die Wirtschaft, für die Einnahmen.
Die Landwirtschaft spielt in den meisten argentinischen Provinzen die dominierende Rolle, wobei das sehr unterschiedlich ist. Es gibt Provinzen, in denen Viehzucht dominiert, es gibt andere, in denen der Anbau von Getreide, von Soja, das ist also ein ganz wichtiges Exportprodukt, dominiert. Zuckerrohr zum Beispiel in der Provinz Tucumán, also es ist sehr unterschiedlich, aber Sie haben völlig recht, das Land ist sehr stark landwirtschaftlich geprägt.
Wir haben schon gesagt, dass sich Argentinien schwer einordnen lässt zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Ist Argentinien ein Schwellenland? Kann man das so fassen?
Ja, es ist ein Schwellenland, wobei sie aber auch in Argentinien beispielsweise eine Wissenschaftslandschaft haben, die unserer kaum nachsteht. Argentinien hat hervorragende Universitäten, hervorragende Wissenschaftler und wir haben im letzten Jahr eine Zweigstelle des Max-Planck-Instituts, also die zweite auf der ganzen Welt im Ausland eröffnet. Und das zeigt eben, dass Argentinien auch sehr fortschrittlich ist. Es ist eben ein großes Spektrum, was Sie dort vorfinden, zwischen Unterentwicklung und Hochentwicklung.
Wenn wir noch auf das politische Argentinien schauen, Herr Dr. Wulffen, aktuell wird das Land regiert von Cristina Fernández de Kirchner. 2011 wurde sie im Amt bestätigt. Welche politische Richtung vertritt denn ihre Regierung?
Ja, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Also die Basis der Regierenden im Moment ist der Peronismus. Wobei die Definition des Peronismus außerordentlich schwierig ist. Es war ja zunächst mal eine eher rechtsgerichtete, von Offizieren geführte Bewegung. Juan Domingo Perón war ja selbst Offizier und stand den Faschisten in Europa nahe, während eigentlich heute Peronismus auch oft eine sozialrevolutionäre, sozialdemokratische Partei ist. Im Grunde findet alles, was sie also an politischen Strömungen in Argentinien haben, im Peronismus Platz, sodass er also schwer zu definieren ist. Aber im Moment unter Frau Kirchner würde ich sagen, sind eher sozialreformerische Ideen ausschlaggebend.
Ein wichtiges politisches Thema in Argentinien war ja in den letzten Jahrzehnten immer die Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaft stagnierte über lange Zeit. Wie erfolgreich war denn die Regierung Kirchner bisher in diesem Bereich?
Wir haben ja 2001, 2002 eine ganz schwere Wirtschaftskrise in Argentinien erlebt. Das Land war praktisch bankrott, konnte seine Schulden nicht mehr bedienen. Und es ist der Verdienst von Néstor Kirchner, also dem verstorbenen Präsidenten, und auch von Frau Kirchner, dass sie die Wirtschaft wieder auf die Füße gebracht haben, ein wirtschaftliches Wachstum hervorgebracht haben, das durchschnittlich in den letzten Jahren bei etwa 8% liegt. Das ist also doch erstaunlich. Und das ist sicherlich auch ein positiver Punkt. Also ich höre immer wieder von argentinischen Landwirten, es ist uns noch nie so gut gegangen wie heute. Gibt natürlich auch Kritik. Die Kritik macht sich dann fest an den aus der Sicht der Landwirte überproportionalen Besteuerung und den sogenannten Retenciones, die also den Landwirten einen Teil ihres Gewinns abschöpfen. Aber ich würde sagen, unterm Strich geht es Argentinien wirtschaftlich gut.
Herr Dr. Wulffen, eine der Aufgaben der Politik heute in Argentinien ist ja immer noch auch die Aufarbeitung der Geschichte des Landes. Gerade in den 70er Jahren hat eine Militärdiktatur das Land beherrscht. Vor kurzem wurde General Videla von einem Gericht verurteilt für den Raub von Kindern und die Ermordung von Hunderten von Frauen. Dauert die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels in der Geschichte des Landes immer noch an?
Ja, das ist ein ganz komplizierter, ganz komplexer Bereich. Videla ist ja schon zum zweiten Mal verurteilt worden und hat kaum mehr Chancen, zu seinen Lebzeiten aus dem Gefängnis zu kommen. Es ist wichtig, gerade für die Regierung jetzt, dass man allmählich auch dem Volke klar macht, wir wollen diese Dinge nicht einfach beiseite schieben, sondern wir wollen das in die Erinnerung des Volkes rufen, damit so etwas niemals wiederkehrt. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke dieser Regierung, dass sie eben die Täter verfolgt und dass sie nicht ruht, bis alle, die damals Schuld auf sich geladen haben, auch bestraft werden.
Also kommt es da zu einer Versöhnung des Landes, zu einer neuen Einigung, Einheit?
Ja, also Versöhnung ist sicherlich ein Stichwort. Allerdings, wenn man also dem Prozess Videla etwas gefolgt ist, ist auch auf der Seite derjenigen, die damals Schuld auf sich geladen haben, der Militärs, auch doch immer wieder eine Uneinsichtigkeit zu spüren. Sie sind eben immer noch überzeugt davon, dass sie damals dem Terrorismus widerstanden haben und Leute bekämpft haben, die Argentinien in den Abgrund ziehen wollten. Also da gibt es immer noch Diskrepanzen, aber ich glaube, die Mehrheit der Argentinier ist dafür, dass man diese Leute bestraft und dass man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt.
Wir sprechen heute über Argentinien und vor allem über die Beziehungen zwischen Deutschland und dem zweitgrößten Land in Südamerika. Diese Beziehungen haben schon einige hundert Jahre lang eine Tradition. Wir gehen diesen Spuren in der Geschichte Argentiniens gleich noch ausführlicher nach, hier bei Radio Horeb. Deutsche Spuren in Argentinien, so heißt heute unser Thema. Unser Gast ist Dr. Bernd Wulfen, der das Land seit über 40 Jahren immer wieder bereist hat. Heute ist Argentinien, wie er selbst sagt, seine zweite Heimat. Zuvor haben bereits viele andere Deutsche in Argentinien eine zweite Heimat gefunden und über diese deutschen Spuren wollen wir sprechen. Herr Dr. Wulfen, wann in der Geschichte Argentiniens fangen denn diese deutschen Spuren an? Wann spielen Deutsche erstmals eine Rolle in der Geschichte des Landes?
Das hat schon sehr früh begonnen. Im Grunde im Jahre 1519, als Magellan, der portugiesische Seefahrer, von Karl dem V. beauftragt worden ist, mit mehreren Schiffen eine Durchfahrt von Atlantik zum Pazifik zu entdecken. Und auf diesen Schiffen waren auch deutsche Seeleute, darunter ein Norddeutscher namens Hans Varges. Das ist sehr ordentlich verzeichnet worden unter den Spaniern damals. Die führten ein Schiffsregister und da wurden eben auch die Namen aufgezeichnet. Später kamen dann Kaufleute, deutsche Kaufleute nach Argentinien, deutsche Militärs. Wir feiern ja in diesem Jahr die Schlacht von Tucumán, die 1812 stattgefunden hat. Und in dieser Schlacht hat damals ein deutschstämmiger, ein Tiroler von seinem Ursprung her, Hollenberg, Baron von Hollenberg, entscheidend teilgenommen, war die rechte Hand des Generals Belgrano und hat die Royalisten, die also von Peru in Richtung Süden drängten und versucht haben, die Revolution in Argentinien zu ersticken, einen entscheidenden Sieg davongetragen und dadurch auch die Revolution im gesamten Bereich des heutigen Argentiniens zum Durchbruch verhelfen können. Also das war ein wichtiger Mann. Dann haben wir deutsche Professoren gehabt. Ich denke vor allen Dingen an Professor Burmeister, einen Stralsunder, der nach der gescheiterten Revolution von 1848 nach Argentinien gegangen ist, im Auftrag des Präsidenten Sarmiento die erste naturwissenschaftliche Fakultät in Argentinien gegründet hat, an der Universität Córdoba. Viele andere deutsche Professoren, vor allem aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, nachgezogen hat. Ich denke an Professor Lehmann Nietzsche, der in La Plata, einer großen Stadt, der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires, ein Museum mit aufgebaut hat, dort als Professor, Anthropologe, Mediziner tätig war, der wichtige Forschungen durchgeführt hat, der den Gaucho auch wiederentdeckt hat und seine Folklore. Ich denke aber auch an Flieger wie Plüschow, der den ersten Postflug in Patagonien organisiert hat mit seinem Silberkondor, den er aus Tsingtau, der ehemaligen deutschen Kolonie, mitgebracht hat, wo er Marineflieger gewesen war. Ich denke an Carlos Gesell, der von aller Welt verlassen Wanderdünen zum Stehen gebracht hat und eine blühende Siedlung, nämlich den heutigen Kurort Villa Gesell am Atlantik, aufgebaut hat. Also es waren Leute, die mit dazu beigetragen haben, dass eben Argentinien eine fortschrittliche Entwicklung genommen hat. Und Fortschritt, da möchte ich auch den Vorwärts erwähnen. Sozialdemokraten, die unter Bismarck neben den Katholiken verfolgt wurden und die dann eben geflüchtet sind, exiliert sind nach Südamerika, nach Argentinien, in Buenos Aires den Vorwärts gegründet haben und mit auch beteiligt waren an der Gründung der ersten sozialdemokratischen Partei am Rio de la Plata. Auch das wieder Deutsche, die hier einen wesentlichen Beitrag zur politischen Geschichte geleistet haben.
Also der Vorwärts war eine Zeitung?
Der Vorwärts war ein Club.
Ein Club.
Der Vorwärts war ein Club, der sich eben, der aus Deutschland kam. Die sind im 19. Jahrhundert, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, sozusagen vertrieben worden. Die waren verfolgt unter Bismarck und sind dann ins Ausland gegangen. Und einige von ihnen kamen nach Argentinien und haben dann diesen Club Vorwärts, der aber auch, wie Sie richtig sagen, eine Zeitschrift herausgebracht hat, gegründet.
Sie haben jetzt hauptsächlich Einzelpersönlichkeiten genannt. Gab es denn auch größere Siedlergruppen, die schon vor Hunderten von Jahren nach Argentinien gegangen sind, aus Deutschland?
Ja, es gab auch Siedlergruppen. Es waren also ganz verschiedene Menschen, die dort runtergegangen sind. Beispielsweise auch Juden, die in Europa verfolgt worden sind und die zum Beispiel in Entre Rios eine Kolonie oder mehrere Kolonien gegründet haben. Dann aber auch Deutsche und Schweizer, die in der Provinz Santa Fe, Esperanza ist eine dieser Kolonien, gegründet haben, die auch willkommen geheißen worden sind von den argentinischen Präsidenten, von der argentinischen Bevölkerung. Also es gab immer wieder Bewegungen dorthin. Und ganz stark wurde diese Bewegung nach 1933, als eben sehr viele Juden versucht haben, in Argentinien und den Nachbarländern Fuß zu fassen. In Argentinien waren es dann doch etwa 40.000, die dort Unterschlupf gefunden haben und in Argentinien aufgenommen worden sind.
Lassen Sie uns noch mal ein wenig weiter zurückgehen in die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Wie wirkten die deutschen Jesuitenmissionare denn in Argentinien?
Die deutschen Jesuiten haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Zunächst mal kann ich sagen, dass sie von allen Ausländern die größte Gruppe waren, die nach Argentinien gekommen sind, und zwar schon am Anfang des 17. Jahrhunderts. Da ist zu nennen Andreas Feldmann, dann ist später zu nennen Anton Clemens Sepp von Seppenberg, der kam Ende des 17. Jahrhunderts dorthin. Florian Bauke aus Schlesien 1719. Das waren Jesuiten, die dazu beigetragen haben, die Indianer zu unterweisen, die am Paraná saßen oder am Paraguay-Fluss, ihnen auch beigebracht haben, Musikinstrumente herzustellen, Orgeln zu bauen, Flöten, Gitarren oder ähnliche Instrumente, und das ist eine alte Tradition, die in Argentinien Früchte getragen hat.
Also das war ein Teil der Missionsarbeit sozusagen, dann über die Musik ja die Kultur zu bereichern und die Menschen für den Glauben zu gewinnen.
Ja, und das Handwerk, das sollte ich nicht vergessen, dass auch das Handwerk über die Jesuiten in die Missionen gekommen ist, die Weberei beispielsweise, aber auch die Schreinerei und andere Handwerke.
Und dann gab es ja im 19. Jahrhundert auch auf offizieller politischer Ebene engere Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien, beziehungsweise zwischen Preußen und Argentinien. Wie kam es denn dazu?
Das hat eine längere Vorgeschichte. Die deutschen Länder, die ja sehr stark auseinanderdrifteten politisch. Wir hatten ja im 19. Jahrhundert eigentlich kein funktionierendes Deutsches Reich mehr. Es war ein Bund der locker zusammengeschlossener Staaten. Und da haben einzelne deutsche Staaten angefangen, Handel zu treiben mit Argentinien. Hamburg, Bremen, die Hansestädte. Und Preußen beobachtete diese Situation von Brasilien aus. Die hatten dort eine Botschaft. Brasilien war ja Kaiserreich damals. Beobachteten die Verhältnisse am Rio de la Plata, wagten es aber nicht, dort eine Gesandtschaft einzurichten aus Rücksicht auf Spanien, das ja zunächst einmal die Unabhängigkeit der Provinzen am Rio de la Plata nicht anerkannte und die Anerkennung dieser Provinzen als einen feindlichen Akt betrachtete, sodass sich Preußen zurückhielt, aber durchaus zuließ, dass preußische Firmen dort Handel trieben und auch dann Niederlassungen in Buenos Aires errichtet haben. Und 1857 haben sie dann das nachvollzogen, was die Briten bereits 1823 gemacht haben, nämlich einen Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrag mit Argentinien abzuschließen unter dem damaligen Präsidenten Urquiza. Und der hat dann die Türen geöffnet, auch für die Einwanderung Deutscher nach Argentinien.
Das 20. Jahrhundert haben wir schon angesprochen. Zwei Weltkriege haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Welt erschüttert. Deutschland war darin verwickelt. Hatte das Auswirkungen auf die Beziehungen zu Argentinien?
Ja, durchaus. Also Argentinien ist im Ersten Weltkrieg neutral geblieben, den ganzen Ersten Weltkrieg über. Aber es gab immer wieder Zwischenfälle, zum Beispiel die Versenkung von argentinischen Schiffen durch deutsche U-Boote schon im Ersten Weltkrieg. Das führte dann in Argentinien zu der Forderung, Deutschland den Krieg zu erklären. Und dem hat ein ganz wichtiger Argentinier, der ein ganz großer Präsident war, nämlich Hipólito Yrigoyen, widerstanden. Und er war mit Deutschen befreundet, er betrachtete Deutschland als eine ganz große Nation. Hinzu kam, dass schon mit Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche argentinische Militärs in Deutschland ausgebildet wurden. Es gab eine enge Zusammenarbeit. Der spätere Präsident Uriburu, der 1930 die Macht an sich riss, war 2 Jahre lang als Offizier in Deutschland. Also es gab viele Verbindungen zwischen Argentinien und Deutschland, die den Präsidenten Yrigoyen dazu bewogen haben, Deutschland den Krieg nicht zu erklären, sondern die Neutralität im Ersten Weltkrieg aufrechtzuerhalten.
Und im Zweiten Weltkrieg?
Im Zweiten Weltkrieg war das zunächst auch so. Es gab ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine Gruppe von Offizieren, die nannte sich GO, unter Führung von Perón. Perón war ein Mann, der Italien bewundert hat, Mussolini bewundert hat, der während am Anfang des Zweiten Weltkrieges Militärattaché in Rom war, der Deutschland bereiste, der auch an der Ostfront sich umgesehen hat und große Sympathien für Deutschland, Italien, aber auch das Spanien Francos hatte. Und dem wäre es nicht im Traum eingefallen, Deutschland und den Achsenmächten den Krieg zu erklären. Das Ganze änderte sich dann 1944 allmählich, 1945, als das Kriegsglück nicht mehr auf der deutschen Seite war, als auch der Druck der Amerikaner und der Alliierten auf Argentinien sehr stark zunahm, Deutschland doch den Krieg zu erklären. Nur in Klammern, Brasilien hatte schon 1942 den Achsenmächten den Krieg erklärt. Also ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges war der Druck dann so stark, dass Perón noch in den letzten Märztagen 1945 den Achsenmächten den Krieg erklärt hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, Herr Dr. Wulffen, hat Argentinien dann deutsche Wissenschaftler angeworben, aber auch NS-Verbrecher fanden Zuflucht in diesem Land. Ja, hat da Argentinien eigentlich eine unrühmliche Rolle gespielt?
Also, ich glaube, man muss das etwas differenzieren. Sicherlich, ja. Eine ganze Reihe von NS-Verbrechern haben in Argentinien Zuflucht gefunden. Aber wir müssen auch sehen, dass sehr viele Wissenschaftler, Experten nach 1945 nach Argentinien geholt worden sind. Perón, der ja ab 1946 Präsident war und es bis 1955 blieb, hat den Versuch unternommen, aus diesem Agrarland ein Industrieland zu machen, Industriebetriebe anzusiedeln. Beispielsweise wollte er eine Luftfahrtindustrie aufbauen, er wollte eine chemische Industrie aufbauen und hat sich deutsche Experten, beispielsweise den Nobelpreisträger für Chemie Bergius, nach Argentinien geholt und ihn gebeten, eine chemische Industrie aufzubauen. Das war natürlich außerordentlich schwierig und gelang auch letztlich nicht, weil eben die Voraussetzungen nicht da waren. Oder eine Luftfahrtindustrie erholte sich einen deutschen Spezialisten Kurt Tank nach Argentinien, um eine Luftfahrtindustrie aufzubauen. Auch das ist eigentlich letztlich nicht gelungen. Aber eben mit diesen Experten kamen eben auch andere Deutsche, eben die Nazi-Kriegsverbrecher nach Argentinien. Ich glaube nicht, dass die gezielt dort hingekommen sind, sondern im Zuge einer Auswanderungswelle von Experten, von Technikern, sind eben dann auch solche Leute an den Rio de la Plata gekommen.
Wenn wir nochmal in die jüngere Geschichte beider Länder schauen. Nach 1983, nach dem Ende der Militärdiktatur, haben auch die Beziehungen wieder neue Nahrung bekommen, sind auf eine neue Basis gestellt worden. Wie sah denn seitdem der Austausch in Politik, Wissenschaft und Kultur zwischen Deutschland und Argentinien aus?
Ja, wir haben einen sehr engen Austausch. Wir haben 1973 ein Kulturabkommen abgeschlossen mit Argentinien. Und das hat eben doch unsere kulturellen Beziehungen auf eine neue Ebene gebracht. Wir haben ein sehr aktives Goethe-Institut in Argentinien. Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst ist aktiv. Die Humboldt-Stiftung, wir haben mit die meisten Humboldt-Stipendiaten aus Lateinamerika, aus Argentinien. Das sollte man auch einmal unterstreichen. Das zeigt eben auch die doch bedeutende Wissenschaftslandschaft, die wir in Argentinien haben. Um Ihnen mal zu zeigen, welche Verästelungen unsere Kulturbeziehungen haben, war die Tatsache, dass das Goethe-Institut in Cordoba, das es leider jetzt nicht mehr gibt, aber das Goethe-Institut in Cordoba hat in den 70er Jahren die Publikumsbeschimpfung von Handke in Spanische übersetzt. Also eine wirklich ganz schwere Aufgabe, diese ganzen Schimpfworte vom Deutschen in Spanischen zu übersetzen. Und das zeigt eben auch das Niveau, das unsere Kulturbeziehungen hatten und auch die Begeisterung, die von argentinischer Seite da hineingelegt worden ist.
Kann man sagen, dass Deutschland bis heute einer der wichtigsten Partner Argentiniens in Europa ist?
Ja, das kann man sagen. Natürlich spielen die alten Bindungen, wir haben ja eine Mehrheit von spanischen und italienischen Einwanderern, eine große Rolle. Aber die Beziehungen zu Deutschland sind traditionell sehr stark. Sie finden auch im Austausch Niederschlag. Ich denke auch daran, dass eine ganze Reihe von Argentiniern nach Deutschland gegangen sind. Denken Sie an den Musiker Mauricio Kagel, der in Köln jahrelang ganz neue Instrumente ausprobiert hat und eine wichtige Rolle gespielt hat. Oder die deutschen Institute, die ich eben erwähnt habe in Buenos Aires.
Ja, Sie haben diesen kulturellen Austausch schon angesprochen. Wir dürfen auch nicht versäumen, ein Instrument zu erwähnen, was aus Sachsen nach Argentinien kam und heute, glaube ich, vom Tango nicht wegzudenken ist.
Ja, das Bandoneon, das kam letztlich aus Krefeld. Ein Krefelder, ein Herr Band, hatte das aus der Quetschkommode gemacht mit einer bestimmten Tonfolge. Und über Sachsen, über den Handelsaustausch, den es zwischen Sachsen und Argentinien gab, ist dann auch dieses Instrument an den Río de la Plata gekommen und wurde dann im Laufe der Jahrzehnte das Tango-Instrument in Argentinien.
Ja, und heute und schon seit Jahrzehnten lieben die Deutschen den Tango. Also die kulturelle Bereicherung geschieht auf beiden Seiten.
Geschieht auf beiden Seiten und ich sage immer, Berlin hat sich mittlerweile zur Hauptstadt des Tango in Europa entwickelt und gerade jetzt haben wir wieder Veranstaltungen dort um den Tango herum und diese Veranstaltungen ziehen sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen an.
Wir sprechen heute über die Beziehungen zwischen Argentinien und Deutschland, die seit Jahrhunderten bis heute Bestand haben. Vor allem leben diese Beziehungen fort in Städtepartnerschaften. Zwei Beispiele wollen wir gleich vorstellen von Partnerschaften zwischen Städten in Deutschland und Argentinien. Berlin, was wir gerade genannt haben, ist ein Beispiel davon. Welchen Austausch es da gibt, darüber sprechen wir gleich. Bei Radio Horeb ist heute Dr. Bernd Wulfen zu Gast. In den 70er Jahren arbeitete er als Diplomat in Buenos Aires. Trotz vieler weiterer Stationen auf seiner Laufbahn als Diplomat ist er immer wieder nach Argentinien zurückgekehrt. Er lebt heute jeweils einige Monate des Jahres in Tucumán im Norden des Landes und er setzt sich seit Jahren für den Austausch zwischen dieser Stadt im Nordwesten des Landes und einer deutschen Großstadt in den neuen Bundesländern ein, nämlich zwischen Tucumán und Erfurt gibt es eine florierende Städtepartnerschaft. Herr Dr. Wulfen, wie kam es denn zu dieser Partnerschaft?
Ja, die Städtepartnerschaft zwischen Erfurt und Tucumán, genauer gesagt San Miguel de Tucumán, also St. Michael ist die eigentliche Übersetzung, die gibt es seit 20 Jahren. Und das hat sich nach der Wende, also nach 1989-90, hat sich diese Partnerschaft ergeben, als nämlich die argentinische Botschaft in Deutschland ihre Fühler ausstreckte sozusagen. Und auf Erfurt kam und der Erfurter Oberbürgermeister damals war also sofort bereit, eine Partnerschaft mit einer argentinischen Stadt einzugehen. Und das war dann Tucumán. Und dort war der Bürgermeister Rafael Bulacio, mit dem wir befreundet sind, derjenige, der eben von Tucumán aus die Partnerschaft gesteuert hat. Und sie hat Gott sei Dank bis heute überlebt. Und das war nicht immer sehr einfach.
Was waren denn die Schwierigkeiten bei dieser Partnerschaft?
Ja, die Partnerschaft erstreckte sich hauptsächlich zunächst mal auf Schüleraustausch, dem Austausch von Gymnasiasten in den oberen Klassen. Die Argentinier wollten eben Deutschland kennenlernen, sie wollten Deutsch lernen und die deutschen Schüler wollten Argentinien, Tucumán kennenlernen und Spanisch lernen. Das hat ein paar Jahre ganz gut funktioniert, das fing so 1994 etwa an. Und dann kam eben diese Krise, die ich vorhin erwähnt habe, 2001, 2002, mit einer massiven Abwertung des argentinischen Pesos. Das führte zu einer erheblichen Verteuerung der Reisen, der Flugreisen von Argentinien nach Deutschland. Und das war einer der Gründe, weswegen dann dieser Austausch zum Erliegen kam. Aber auch andere Gründe haben eine Rolle gespielt. Wir dürfen nicht vergessen, die Entfernung von diesen beiden Städten, über 14.000 Kilometer, das Sprachproblem, dass eben doch viele Argentinier kein Deutsch können oder umgekehrt die Deutschen kein Spanisch können, obwohl ich jetzt feststellen konnte, dass Spanisch gerade bei uns in den deutschen Gymnasien eine ganz wichtige Sprache geworden ist. Das sind Probleme, die sich ergeben haben und wir versuchen jetzt auch durch den Besuch der Erfurter Bürgermeisterin im März diesen Jahres in Tucumán diese Partnerschaft wiederzubeleben.
Wird denn der Spanischunterricht vielleicht auch besonders gefördert an den Erfurter Schulen?
Also wir haben eine der Schulen besucht. Meine Frau und ich waren vor 2,5 Jahren dort und haben festgestellt, dass mittlerweile mehr Schüler Spanisch lernen als Französisch. Das ist also ganz erstaunlich. Es wird nicht besonders gefördert. Es wird eben dadurch gefördert, dass Spanischlehrer dort sind. Aber von den Schülern geht da eine, ja, wie soll ich sagen, eine Initiative aus. Sie wollen Spanisch lernen. Vielleicht ist Spanisch auch ein bisschen einfacher als Französisch. Also, und dann ist es eben auch eine Weltsprache mittlerweile, sodass eben auch aus der Schülerschaft der Wunsch immer stärker wird, Spanisch zu lernen.
Herr Dr. Wulfen, was verbindet denn Erfurt und Tucumán? Gibt es da Parallelen in der Struktur beider Städte?
Ja, zunächst mal ist Tucumán Provinzhauptstadt. Es gibt ja auch die Provinz Tucumán. Es ist die kleinste von der Fläche in Argentinien. Und Tucumán ist von der Tradition her eine landwirtschaftlich orientierte Stadt. Es ist der Garten der Republik, wie die Argentinier sie bezeichnen. Und in Erfurt gab es eine ähnliche Entwicklung. In der Geschichte spielte Weid eine Rolle, eine Pflanze, die man heute gar nicht mehr kennt. Aus Weid wurde damals ein Farbstoff hergestellt, der dann von Indigo abgelöst wurde und von chemischen Farben, die man später hergestellt hat. Daraus entwickelte sich eine Gartenstadt, eine Stadt der Samenherstellung, eine Blumenstadt, Ich habe selbst ein paar Jahre in Erfurt gelebt und weiß, dass damals in den 40er Jahren Erfurt damit auf die Märkte ging mit seinen Samen, seinen Blumen. Und insofern gibt es da schon Parallelen.
Und darüber hinaus spielte Tucumán in der Geschichte Argentiniens eine zentrale Rolle. Sie haben die Schlacht von Tucumán schon erwähnt. Also das ist auch ein historisches Pflaster sozusagen in der Partnerstadt.
Ja, Tucumán ist eine historisch sehr wichtige Stadt. Wir werden in 4 Jahren es erleben, genau am 9. Juli 2016 wird eben die offizielle Proklamierung, Erklärung der Unabhängigkeit der Vereinigten Provinzen am Rio de la Plata, de las Provincias Unidas, del Rio de la Plata in Tucumán gefeiert werden. Es wird ein großes Fest dort geben. Das ist eben in Tucumán geschehen. Tucumán hat eben auch 3 Universitäten. Es ist eben die Hauptstadt des Nordwestens Argentiniens, eine ganz wichtige Stadt.
Ja, Sie haben gesagt, dass ursprünglich vor allem der Schüleraustausch diese Partnerschaft getragen hat. Auf welchen Ebenen gibt es denn heute Beziehungen? Hat sich das ausgeweitet?
Ja, ich glaube, das ist die Zukunft. Wir sind dabei, diese Dinge ein bisschen zu fördern. Die Bürgermeisterin hat ja auch mit Fug und Recht die Vereinigung, die Wirtschaftsvereinigung in Tucumán besucht. Auch da gab es noch eine zweite industriellen Vereinigung, mit der sie Kontakt aufgenommen hat. Wir müssen mal sehen, was daraus entstehen kann. Wir haben gerade in Erfurt jetzt die argentinische Botschaft in Erfurt ein Rundtischgespräch über erneuerbare Energien gemacht. Das wäre beispielsweise ein Sektor, auf dem wir in Argentinien, nicht nur in Tucumán, tätig werden können. Alternative Energien stehen in Argentinien noch ganz am Anfang. Und ich sehe da einen guten Markt, und das wäre zum Beispiel ein Sektor, auf dem auch die Erfurter Wirtschaft tätig werden könnte.
Und der Besuch durch die Erfurter Bürgermeisterin, den haben Sie, glaube ich, mit vorbereitet jetzt im Frühjahr.
Ja, ich war ja von Februar ab in Tucumán. Der Besuch fand Ende März statt. Ich hatte also genügend Zeit, mich einzuschalten und Vorschläge zu machen. Mir kam es vor allen Dingen auch darauf an, dass wir nochmal versuchen, Jugend zusammenzubringen, den Schüleraustausch wieder zu beleben. Und ich hoffe, dass das gelingt. Wir haben uns diesmal eine Schule aus einem sozialen Brennpunkt ausgesucht. Alfonsina Storni heißt dieses Gymnasium, und sind von den Schülern mit großer Begeisterung und Freude begrüßt worden und hoffen eben, dass wir auf diese Weise auch einem sozialen Brennpunkt irgendwo ein Hoffnungszeichen geben können und sagen, hier entsteht etwas und hier könnt ihr euch beteiligen und hier habt ihr ein Ziel vor Augen.
Also zwischen Erfurt und Tucumán im Nordwesten Argentiniens gibt es seit 20 Jahren eine Partnerschaft. Ein anderes Beispiel für Beziehungen zwischen Städten, zwischen Deutschland und Argentinien, sind Berlin und Buenos Aires. Herr Dr. Wulffen, seit wann gibt es denn dort die Partnerschaft?
Diese Partnerschaft gibt es seit 2004. Wir haben, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, die gibt es seit 1994, und wir haben 2004 das 10-jährige Bestehen der Partnerschaft in Berlin und in Buenos Aires gefeiert. Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Fülle von Veranstaltungen in beiden Städten stattgefunden haben. Da gab es zum Beispiel die Verschwisterung, die Partnerschaft zwischen der Oper unter den Linden und dem berühmten Teatro Colón in Buenos Aires. Da hat Barenboim eine große Rolle gespielt, der Chefdirigent der Oper unter den Linden, der aus Argentinien stammt. Das ist so ein Multiplikator, der sehr viel für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern tut. Dann hat eine lange Nacht der Museen in Buenos Aires stattgefunden. Das kannte man bisher nur in Berlin, wo Tausende und Abertausende von Menschen die Möglichkeit haben, eine ganze Reihe wichtiger Museen zu besuchen und dort gratis sich umschauen zu können. Das hat Buenos Aires gemacht. Oder junge Rockgruppen, die in beiden Städten aus dem ein oder anderen Land aktiv wurden und oder Tango-Gruppen. Es war also ein Feuerwerk, kann man sagen, von Veranstaltungen, das eben diese beiden Städte näher gebracht hat. Und ganz wichtig war auch, dass man gemeinsam auch eine Erinnerungskultur etabliert hat, sich in beiden Städten erinnert hat an die blutigen Diktaturen, die in beiden Ländern stattgefunden haben, und auch auf diese Weise eine Brücke geschlagen hat.
Also man hat sich erinnert an die Diktatur des Dritten Reichs, des Nationalsozialismus in Berlin, die dort ihre Hauptstadt hatte, und gleichzeitig in Buenos Aires war es die Erinnerung auch an die Militärdiktatur mit ihren Verbrechen gegen das Volk.
Und natürlich auch die Diktatur in der Zeit der DDR. Nicht? Das haben wir also auch mit einbezogen.
Deutsche Spuren in Argentinien, so heißt unsere Sendung heute hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Autor eines gleichnamigen Buchs. Dr. Bernd Wulfen war jahrelang als Diplomat für die Bundesrepublik Deutschland tätig. Was er für persönliche Erinnerungen an seine Dienstjahre in Argentinien hat, darüber sprechen wir gleich. Unser Gast bei Radio Horeb ist heute Dr. Bernd Wulfen. Wir schauen mit ihm auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien und auf die Geschichte beider Länder. In seinem eigenen Leben spielen beide Länder eine wichtige Rolle. Dr. Bernd Wulfen ist verheiratet mit einer Frau aus Argentinien. Das zweitgrößte Land in Südamerika ist für ihn zu einer zweiten Heimat geworden, in der er jedes Jahr einige Monate verbringt. Herr Dr. Wulfen, lassen Sie uns noch ein wenig an Ihren persönlichen Erinnerungen teilhaben. Zum Beispiel an die Zeit, in der Sie in Buenos Aires tätig waren. Sie waren, glaube ich, Konsul und Kulturreferent von 1970 bis 1973. Was haben Sie denn da für eine Zeit in Buenos Aires miterlebt? Wie war diese Zeit?
Es war die Zeit einer Militärdiktatur. Aber ich muss zugleich sagen, einer Militärdiktatur, die durchaus menschliche Züge hatte, im Gegensatz zur späteren Militärdiktatur, die 1976 begann. Man spürte eigentlich wenig von dieser Diktatur. General Lanusse, der die entscheidende Figur damals war, in der Zeit, in der ich in Buenos Aires war, legte auch Wert darauf, den allmählichen Übergang zur Demokratie wiederherzustellen. Das große Problem war Perón. Perón, den ich ja vorhin mehrfach erwähnt hatte, lebte im Exil in Madrid und wollte in Buenos Aires die Macht übernehmen. Und die Militärs wollten das verhindern, wollten also Perón nicht wieder an der Macht sehen. Und da gab es also ein jahrelanges Tauziehen um diese Frage. Also das waren sozusagen die politischen Rahmenbedingungen. Als Kulturreferent hatte ich ein sehr aufregendes Leben in Buenos Aires. Sie können sich vorstellen, eine Stadt mit 5 Millionen Einwohnern, das Umland insgesamt 12 Millionen. Nicht nur das große Opernhaus Teatro Colón, sondern auch viele andere Zentren kulturellen Schaffens. Ich denke auch an die Filmindustrie, die in Buenos Aires sehr wichtig ist. All das hat mich natürlich damals stark beschäftigt. Ich war fast jeden Abend irgendwo bei einer Veranstaltung unterwegs und habe das kulturelle Schaffen kennengelernt, habe auch Künstler immer wieder eingeladen. Wir haben auch zahlreiche Diskussionsabende gehabt. Ich denke noch an einen Abend mit Ernesto Sabato, dem großen argentinischen Schriftsteller. Damals ging es um die Frage des Einflusses der europäischen Kultur auf die südamerikanische Kultur. Und das war natürlich hochinteressant, denn diesen Einfluss gibt es. Und die Argentinier bekennen sich auch dazu. Denn Argentinien ist aus meiner Sicht eigentlich das europäischste Land in Lateinamerika.
Waren Sie seit Ihrer Zeit als Konsul und Kulturreferent in Buenos Aires öfter auch in der argentinischen Hauptstadt wieder?
Ja, es ist so, dass alle Flüge aus dem Ausland, fast alle Flüge gehen erst einmal nach Buenos Aires, um dann in die verschiedenen Provinzstädte weiterzureisen und so dass es sich natürlich ergibt, dass man in Buenos Aires Station macht, Verwandte und Freunde besucht und sich also auch informiert über die Dinge, die in Argentinien vor sich gehen. Wobei ich sagen muss, wenn wir von Ezeiza, das ist der Flughafen, in die Innenstadt fahren, fahren wir meistens in einer Remise oder einem Taxi. Und die Taxifahrer in Buenos Aires sind außerordentlich beflissen und kenntnisreich, sodass wir also in der halbstündigen Fahrt das gesamte politische Panorama mit ihnen diskutieren können und bestens informiert sind, wenn wir dann im Zentrum von Buenos Aires eintreffen. Es ist also ein Phänomen der Taxifahrer in Buenos Aires, mit dem sie also gut und gerne über Politik und alle möglichen anderen Themen diskutieren können.
Hatten Sie auch in der Zeit der neuen Militärdiktatur nach 1976 das Land besucht?
Ja, ich habe ja kurz vor dem Beginn dieser Diktatur geheiratet. Damals ging es in Argentinien teilweise drunter und drüber. Es herrschten zum Teil bürgerkriegsähnliche Zustände, gerade im Norden in Tucumán, wo eine sogenannte befreite Zone geschaffen worden war und die Militärs dagegen hielten und repressiv wirkten, Leibesvisitationen durchführten. Also es war eine ganz schwierige Zeit. Die Menschen in Tucumán konnten nachts nicht schlafen, weil ständig Bomben explodiert sind oder Sirenen heulten. Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Während der Militärdiktatur bin ich eigentlich dann weniger in Argentinien gewesen. Erst dann, als Präsident Alfonsín die Macht übernahm, waren wir wieder dort.
Also Sie haben aus der Distanz diese schwierige Phase in der argentinischen Geschichte beobachtet.
Richtig.
Ja, hatten Sie auch in den Jahren Ihrer Tätigkeit, Sie waren ja dann noch in Mexiko, in Jakarta, in Peking, in Kuwait, Bahrain und Kuba, hatten Sie weiterhin Kontakt nach Argentinien, wahrscheinlich über die
Ja.
Verwandten Ihrer Frau?
Ja, über die Verwandten. Und dann gab es eine besondere Situation 1982. Da hatten wir ja den Falkland-Malvinen-Krieg und wir waren damals in Jakarta und außerordentlich besorgt, weil wir diesen Krieg nicht gut geheißen haben. Kriege sind nie gut.
Argentinien
Und
führte diesen Krieg.
ja, Argentinien führte den Krieg. Es glaubte eben mit Gewalt sein Territorium, nämlich die Malvinen-Falklandinsel, wieder zurückholen zu können. Und das ist schiefgegangen. Und ich habe damals an meinen Bundestagsabgeordneten einen Brief geschrieben und gesagt, also es wäre doch auch gut, wenn die deutsche Politik sich hier einschalten würde, um diesen Krieg zu beenden. Er ist sinnlos und wird nichts bringen.
Und wie konnte dieser Krieg dann beigelegt werden?
Ja, es führte zu einem militärischen Debakel Argentiniens. Es wurde ein großes Kriegsschiff, die Belgrano, wurde versenkt. Viele junge Argentinier fanden dabei den Tod. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen dann die Militärdiktatur schnell abtreten musste. Sie hatte ihre Popularität in Argentinien eingebüßt und war eben bei vielen Argentiniern verhasst und war ein Symbol für Gewaltherrschaft.
Wenn wir nochmal zu Ihrem eigenen Bezug nach Argentinien kommen, Sie haben jetzt schon erzählt, dass Sie im Frühjahr in Tucumán waren, um dort auch die Partnerschaft mit Erfurt, ja, sich dort zu engagieren, das zu begleiten. Welche Jahreszeit verbringen Sie denn am liebsten in Argentinien?
Also die Jahreszeit, die uns sehr liegt, ist der argentinische Herbst. Das ist etwa die Zeit März, April, Mai. Da sind die Temperaturen dann auch wieder ein bisschen, ja, würde ich sagen, normaler, erträglicher. Und wir können eben auch dann dem deutschen Winter, der in Berlin nicht immer sehr schön ist, auch kalt ist, etwas entfliehen. Also das ist eine sehr schöne Jahreszeit, aber auch sehr schön ist das argentinische Frühjahr. Das fängt so im September, Oktober an, wenn die Bäume blühen in Argentinien, gerade in Tucumán de los Pachos oder Jacarandás. Das ist ein sehr schöner Anblick und die Frische des Frühlings in Argentinien ist eben auch sehr erstrebenswert und attraktiv.
Ja, sicherlich sind jetzt einige Zuhörer auch neugierig geworden, dieses Land noch mehr kennenzulernen. Wer eine Reise nach Argentinien plant, ja, was können Sie dem für Tipps geben, was er sich vornehmen sollte?
Ja, das Problem in Argentinien ist, es ist ein Riesenland. Es ist sehr, sehr groß. Sie müssen alle Reisen praktisch von Buenos Aires aus unternehmen. Ich würde vielleicht neben der Hauptstadt, die außerordentlich lebhaft und sehenswert ist, das ist die kulturelle Hauptstadt Südamerikas, würde ich Ihnen empfehlen, zunächst einmal den äußersten Süden Patagoniens zu besuchen. Das ist vor allen Dingen, wäre das also im Oktober, ab Oktober etwa interessant, wenn Sie auf der Peninsula de Valdés, das ist also eine Halbinsel in Patagonien, die Wale beobachten können, die dann dort sich zur Paarung treffen. Oder Ushuaia, das ist die südlichste Stadt Argentiniens, ich glaube überhaupt die südlichste, am südlichsten gelegene Stadt der Welt, besuchen können am Beaglekanal oder den Lago Argentino mit seinen Gletschern. Vor allen Dingen der berühmte Gletscher Perito Moreno, der die Menschen in seinen Bann zieht. Dann aber auch ganz im Norden, im Nordosten, die Iguazú-Fälle, eine wunderschöne subtropische Landschaft mit den größten Wasserfällen der Welt, beeindruckend und immer wieder anziehend. Oder aber dann auch der äußerste Nordwesten Argentiniens, die Provinzen Salta und Jujuy, Tucumán habe ich ja eben schon erwähnt, auch. Mit wunderschönen Felsformationen. Ich denke zum Beispiel an den Felsen der sieben Farben in Pumamarca in der Provinz Jujuy. Das sind Dinge, die man sehen sollte. Die Quebrada de Humahuaca, Salta, eine wunderschöne Kolonialstadt, aber auch Córdoba im Westen Argentiniens oder Mendoza, die große Weinbaustadt. Alles das ist sehenswert und interessant.
Also da gibt es viel zu sehen für einen Reisenden in Argentinien. Wenn wir am Ende der Sendung nochmal auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien schauen und einen Blick in die Zukunft werfen, Herr Dr. Wulffen, wie wird sich denn diese Freundschaft Ihrer Meinung nach entwickeln? Welche Potenziale stecken noch darin?
Ja, vielleicht sollte man eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Argentinien ähnlich wie Brasilien versucht, eine Vision zu entwickeln für die Zukunft. Das Land ist ja so unermesslich reich, aber es fehlt in Argentinien ein bisschen an einer großen Projektion, an einer Zukunftsperspektive, an einer Vision. Und das würde ich mir wünschen. Das würde auch sicherlich sehr dazu beitragen, die engen Beziehungen zu Deutschland fortzuentwickeln. Im Moment habe ich das Gefühl, dass Argentinien ein bisschen stagniert, sich im Kreise dreht. Das hängt mit politischen Fragen zusammen. Und wenn es da eine Aufwärtsbewegung gäbe, könnte ich mir vorstellen, dass auch die Beziehungen zu Europa, auch zu Deutschland, dass die vorankommen. Wichtig ist von unserer Seite, dass wir endlich einmal die Hindernisse wegräumen, die einem Freihandelsabkommen mit dem Mercosur entgegenstehen. Mercosur ist ja die Wirtschaftsvereinigung Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay. Der ist jetzt Venezuela beigetreten vor ein paar Tagen. Also das sollten wir größeren Wert darauf legen, dass endlich einmal diese Beziehungen vorankommen, die ja dann auch eine stärkere Rückbindung Lateinamerikas zu Europa die Folge haben. Und es ist fatal, wenn wir das also einfach vor sich hintreiben lassen und nicht aktiv in diese Dinge eingreifen.
Ihr Buch, Herr Dr. Wulffen, endet mit der Hoffnung, dass sich Argentinier und Deutsche gegenseitig ergänzen können, dass sie manches voneinander lernen können. Ja, was wünschen Sie sich, was wir von den Argentiniern und umgekehrt dieses Volk von uns Deutschen lernen könnte?
Ich denke, dass wir von den Argentiniern eine ganze Menge lernen können. Die Argentinier sind ein warmherziges Volk, Sie sind ein spontanes Volk. Sie sind ganz große Meister in der Improvisation. Das habe ich immer wieder gesehen. Also das können wir lernen. Bei uns ist ja eine langfristige Planung immer erforderlich und Improvisation wird also schief angesehen. Das ist nicht gut. Also ich denke schon, dass wir da einiges lernen können. Umgekehrt die Argentinier natürlich von uns auch. Gute Organisation, Disziplin, Zuverlässigkeit, das geht so in diese Richtung. Wenn wir das alles zusammenbekommen, bekommen wir einen idealen Menschen, aber ich glaube, der ideale Mensch, den gibt es nicht.
Die Eigenheiten werden weiterleben in beiden Völkern. Herr Dr. Wulffen, wie verabschiedet man sich in Argentinien?
Ja, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Hasta luego, hasta la vista, hasta pronto. Also Sie können sich aussuchen.
Hasta luego, Dr. Wulffen. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Das war unsere Sendung Deutsche Spuren in Argentinien. Wir sprachen darüber mit Dr. Bernd Wulffen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem gleichen Titel. Das Buch ist erschienen im CH Links Verlag. Und in diesem Buch berichtet Bernd Wulffen über die vielen Spuren, die Deutsche in Argentinien hinterlassen haben. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren, dass Sie ins Studio gekommen sind nach Balderschwang bei Radio Horeb. Herzlichen Dank für diese ausführlichen und kenntnisreichen Berichte über dieses ferne Land.
Ja, gerne und alles Gute auch für Sie, Herr Schwab.
Sie können, liebe Hörer, die Sendung noch einmal hören. Sie können eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder im Internet in unserem Podcast-Angebot die Sendung noch einmal nachhören. Das war unsere Sendung über Argentinien. Aus dem Studio in München verabschiedet sich Ulrich Schwab.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.